Liebe Brüder und Schwestern, das Thema der heutigen Predigt lautet Kraft für müde Seelen. Ein Thema für das Herz, wie einige von uns sagen würden. Ich möchte dazu nochmal diesen Text aus Jesaja 40 lesen. Ich glaube, das schadet nicht, wenn man das immer wieder liest. Das ganze Kapitel 40 ist eine große Ermutigung für mich. Und ganz besonders diese letzten Versen, die wir noch erneut lesen wollen, ab Vers 28. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir wollen beten. Ja, Herr unser Gott, wir haben es gehört, wir wissen es, weil wir dein Wort immer wieder gelesen haben, gehört haben. Du bist ein Gott, der allmächtig ist. Deine Kraft ist unermesslich. Aber Herr, unser Glaube ist so klein. Unser Glaube ist so schwach. Unsere Seelen sind auch so müde manchmal, weil wir vergessen, auf dich zu schauen und uns diese Dinge immer wieder in Erinnerung zu rufen. Herr, wir bitten dich, dass du uns den Verstand eröffnest, dass du das Herz auch berührst, dass wir diese Worte ernst nehmen, dass dadurch unser Glaube gestärkt wird. Wir danken dir, dass du ein solcher Gott bist und dass wir dich in Jesus Christus kennen dürfen. Amen. Ich fühle mich müde, körperlich und seelisch. Wer hat diese Worte in letzter Zeit nicht gehört oder sogar selbst gesagt? Manche sprechen sogar von Müdigkeit als der Krankheit des Jahrhunderts. Aktuelle Umfragen zufolge klagen 60% der Deutschen über regelmäßige Müdigkeit oder Konzentrationsschwäche. 60%. Man schätzt, dass 43% der Deutschen gegen Schlafprobleme kämpfen. Das ist auch in anderen westlichen Ländern so vergleichbar. Die Hälfte der Menschen in Deutschland gibt zu, dass sie in den letzten 3 Jahren mindestens einmal ein so hohes Maß an Stress empfunden haben, dass sie das Gefühl hatten, den Anforderungen des Lebens nicht mehr gewachsen zu sein. Und das ist noch schlimmer, ein Viertel der Deutschen, 25%, hatte schon einmal Selbstmordgedanken. Psychische Erkrankungen sind heute die häufigste Ursache für stationäre Krankenhausbehandlung von jungen Menschen. Jünger als 25 Jahren. Es war nicht so vor einigen Jahren. Das ist heute die häufigste Ursache. Die Todesfälle aufgrund depressiver Erkrankungen wachsen exponentiell. Es gibt verschiedene Arten von Müdigkeiten oder Erschöpfung und verschiedene Gründe auch für diese Müdigkeit. Müdigkeit kann physiologische Ursache haben, das heißt, es kann mit unserem Körper, wie unser Körper funktioniert, auch zu tun haben. zu wenig Schlaf, aber auch Nahrung, Nährstoffmangel, wenig Vitamine, Flüssigkeitsmangel und paradoxerweise auch Bewegungsmangel kann zu Müdigkeit führen. Aber viel problematischer ist es, wenn diese Erschöpfung eine seelische Ursache hat. Viele Menschen stehen aufgrund ihrer schlechten Arbeitsbedingungen unter ständigem Stress. Viele haben deswegen Probleme in der Ehe und oder mit der Erziehung der Kinder. Und Christen sind dabei nicht verschont. Statistiken aus den USA, weil es solche Statistiken hier leider in Europa nicht gibt, solche Statistiken zeigen, dass sich Christen in dieser Hinsicht nicht wesentlich von anderen Gesellschaftsgruppen unterscheiden. Der amerikanische Pastor und Autor R.C. Sproul erzählte, dass ein gläubiger Psychiater ihm einmal einen gut bezahlten Job in seine Praxis angeboten hat. Er hat natürlich diesen Job nicht angenommen, weil er andere Prioritäten hatte. Aber das Angebot bestand darin, dass er dort Seelsorge anbieten sollte bei diesem Psychiater. Und dieser Psychiater hatte das Gefühl, dass die Menschen vor allem geistliche Probleme haben und eher Seelsorge als psychiatrische Behandlung benötigen. Seelsorge mehr als psychiatrische Hilfe. Der Herr Jesus sagt in dem Evangelium nach Matthäus Kapitel 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Jesus spricht hier von Joch. Er sagt, mein Joch ist leicht zu ertragen. Und dieser Begriff lässt darauf schließen, dass er hauptsächlich an die Gesetzlichkeit oder an den Legalismus denkt, die die religiösen Führer Israels damals den Menschen auferlegt hatten. Man sprach von Joch, wenn es um religiöse Belehrung ging. Aber im weiteren Sinne kann man auch davon ausgehen, dass der Herr sich auch an diejenigen wendet, die die Last ihrer Sünden oder auch äußere Zwängen spüren. Er verspricht ihnen Erquickung. Lass uns in dieser Botschaft sehen, wie Gott müden Seelen, ermatteten Seelen neue Kraft geben kann. Erster Punkt: Gott kann dir neue Kraft schenken. Wie gesagt, bevor wir an die Lösung denken, müssen wir zuerst herausfinden, was uns belastet, was uns ermüdet. Manchmal hat es eine physiologische Ursache, aber es ist nicht immer einfach, den wahren Grund für unsere Müdigkeit herauszufinden. Viele Probleme sind, man verwendet einen speziellen Begriff dazu, psychosomatisch. Also hat mit der Psyche und Soma ist der Körper zu tun. Das heißt, ein seelisches Problem oder sogar ein geistliches Problem oder übertriebene Sorgen können den Körper in Mitleidenschaft ziehen. Und wir Christen haben gegenüber den Menschen dieser Welt einen großen, einen erheblichen Vorteil. Wir haben einen Vater im Himmel, der zu uns sagt, werft eure Sorgen auf mich, denn ich sorge für euch. Ich sorge für euch. Wenn ein Mensch, wenn eine Person zu dir sagt, überlass mich deine Sorgen, ich kümmere mich um dich, kannst du gewisse Zweifel haben. Denn du weißt aus Erfahrung, dass ein Mensch Grenzen hat, auch wenn er es gut meint. Er kann nicht alles. Er hat Grenzen. Und dass er, dieser Mensch, dich nicht unbedingt in deinen Sorgen verstehen kann. Bei Gott ist es anders. Wir haben in Jesaja Kapitel 40, Vers 28 gelesen, weißt du es nicht, hast du es nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, Jahwe, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Wenn sein Verstand unerschöpflich ist, dann heißt es, dass Gott deine Grenzen kennt. Und er hat selbst keine Grenzen. Er selbst wird nie müden. Er schläft nicht, er schlummert nicht, sagt uns die Schrift. Er nimmt keine Ruhe. Jesus Christus hat gesagt, mein Vater und ich, wir arbeiten bis zum heutigen Tag. Gott selbst kennt keinen Ruhetag, keinen Schabbat. Er kennt dich auch besser, als du dich selbst kennst. Das ist die Botschaft des Psalm 139 von David. Gott kennt dich besser, er kennt besser deine Grenzen, als du sie kennst. Die Gewissheit, dass unser Herr ein allmächtiger Gott ist, sollte uns Zuversicht in allen Situationen geben. Es gibt für ihn keine aussichtslose Lage. Und die Söhne Korahs konnten das im Psalm 46 bezeugen. Psalm 46, ganz am Anfang, dort sagen sie, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer singen. Wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Unser Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein Helfer bewährt in Nöten. Die Bibel lehrt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge dienen zu unserem Besten. Wir sollten deshalb die Widrigkeiten des Lebens nicht als etwas sehen, das uns erdrücken wird. Und wir haben in dem Lied gesungen, Gott ist größer als die Not. Diese Widrigkeiten sind nicht da, um uns zu erdrücken, um uns zu überwältigen, sondern wir sollten verstehen, dass Gott sie unter seiner absoluten Kontrolle hat und nicht zulässt, dass wir über unsere Kräfte hinaus versucht werden. Paulus konnte zum Beispiel den Philippern sagen, und wir haben es auch gelesen, Kapitel 4, die Verse 11 bis 13. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Was Paulus damit sagen will, ist, dass wir alles, was uns das Leben an Gutem oder Schlechtem bietet, mit Genugtuung annehmen sollen. Wir können das, solange wir mit dem wahren Schatz, den wir in Christus haben, zufrieden sind. Wir können alles annehmen, Not, aber auch Gottes Segen, weil wir wissen, dass wir in Jesus Christus einen viel größeren Schatz haben. Was ist die Not im Vergleich zu diesem Schatz? Und was sind die Dinge dieser Welt, die Segen, die Segnungen dieser Welt im Vergleich zu diesem geistlichen Schatz, den wir im Himmel in Christus haben, der für uns aufbewahrt ist? Paulus konnte nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Er konnte auf das schauen, was er in Jesus Christus hatte. So konnte er seine Bedrängnis, seine Not als vorübergehend und leicht ansehen. Paulus sagt in 2. Korinther 4, die Bedrängnis, und er erwähnt auch diese Bedrängnisse. Und er sagt, er wurde mehrmals geschlagen, er ist sogar mehrmals einen Tag lang im Meer geblieben. Und das sah er als vorübergehend in leicht und nicht zu vergleichen mit dem Reichtum, den er in Jesus Christus hatte. Wichtig ist auch, dass wir verstehen, dass Gottes Macht unabhängig von unserem Zustand wirkt. Oft erwarten wir, dass Gottes Macht sich in uns durch ein Gewinn an Kräften sich manifestiert. Aber Gottes Kraft ist manchmal unabhängig davon. Gott kann uns zwar die Kraft geben, irgendeine gegenwärtige Schwierigkeit zu überwinden. Das sagt zum Beispiel Jesaja sehr gut. Wir können wieder Kraft nehmen und uns, auch wenn wir wirklich geschlagen sind, noch fitter fühlen als junge Menschen. Wir haben auch gesehen in der Bibelstunde, dass Gott dem Elia so viel Kraft gegeben hat, dass er die 25 Kilometer zwischen dem Berg Karmel und der Stadt Israel einfach so hinter sich bringen konnte. Aber selbst, wenn wir diese Kraft nicht haben, wenn wir diese Kraft in uns nicht spüren, kann er, Gott kann, seine eigene Macht zu unserem Vorteil, zu unserem Gunsten entfalten. Und deshalb konnte der Apostel Paulus in 2. Korinther 12, die Verse 9 bis 10 bezeugen, Paulus wünschte sich wirklich körperliche Kraft. Aber Gott hat ihm gesagt, lasse dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und darum, das hat Paulus verstanden, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich wach bin, dann bin ich stark. Das konnte Paulus erfahren. Wir kommen jetzt zu dem praktischen Teil dieser Predigt. Welche Mittel der Gnade gibt uns Gott, um uns zu stärken, wenn wir müde und angeschlagen sind? Es ist wichtig, dass es uns bewusst ist, dass Gott uns bestimmte Mittel, bestimmte Hilfen gibt. Wenn Jesus Christus in Matthäus 11 sagt, kommt zu mir, lädt er uns ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er lädt uns ein, ihn anzurufen. Wir sollen ihn im Gebet suchen. Deshalb ist das Gebet zu Jesus Christus, das Gebet zu dem Vater im Namen unseres Herrn, ein wichtiges Mittel. Sprüche 18, Vers 10 sagt, und das haben wir auch in diesem Lied von Martin Luther auch gesungen, ne? Eine starke Burg ist unser Gott. Sprüche 18, Vers 10, dort sagt der Psalm, der Autor des dieses Spruchs: Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dort in und ist in Sicherheit. Und wenn wir diesen Spruch lesen, dann haben wir den Eindruck, das hat den Charakter einer Gewohnheit. Der Gerechte weiß, dass er in diesem Turm auf jeden Fall sicher ist und nutzt diese Zufluchtsmöglichkeit so oft wie möglich. Die Gefahr kommt, ich schaue auf den Turm und finde dort Zuflucht. Eine Gewohnheit. In 1. Samuel Kapitel 30 lesen wir von einer schrecklichen Prüfung, die damals David und seine Männer erlebten. Und ganz besonders David hat das meiste Nutzen davon gehabt. David war auf der Flucht vor Saul. Saul trachte nach seinem Leben. Und David entschied sich auch irgendwann bei den Philistern Zuflucht zu finden. Er musste irgendwann gegen sein eigenes Volk kämpfen, gegen das Volk Israel mit den Philistern. Er wurde dazu eingeladen und Gott hat ihn davor bewahrt, weil die Philister ihn nicht trauten und haben gesagt, nein, nein, wir wollen nicht, dass er mit uns kämpft. Er könnte wieder die Gunst deines Herrn in diesem Kampf gewinnen. Deshalb haben sie ihn zurückgeschickt. Die Philister hatten ihm eine Stadt gegeben, wo er wohnen durfte mit seiner ganzen Truppe und mit ihren Familien, die Stadt Ziklag. Und als er mit seinen Männern von dieser Expedition in dieser Stadt Ziklag zurückkehrte, oh Schreck, musste er feststellen, dass die Amalekiter eingefallen waren und Frauen und Kinder, ihre Frauen und Kinder entführt hatten. Angesichts dessen, sagt uns die Schrift, weinten David und seine Männer so lange, bis sie nicht mehr weinen konnten. Sie waren total am Boden zerstört, sahen keine Hoffnung mehr. Ihre Frauen und Kinder waren weg und sie waren kraftlos, aussichtslos. Und noch schlimmer, anstatt dass sich in dieser Gruppe eine Solidarität entwickelt, dass alle sagen, lass uns das vielleicht gemeinsam packen. Lesen wir in Vers 6, in 1. Samuel Kapitel 30. David war sehr bedrängt, denn das Volk, sein eigenes Volk, seine eigenen Männer, wollten ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David hat auch seine Frauen verloren. Er fühlte sich verantwortlich, aber man warf ihm vor, der Schuldige zu sein. Es war eine furchtbare Situation für ihn, eine schreckliche Situation. Und was machte er? In seiner großen Not. Was tat er? Wir lesen, dass er sich in dem Herrn, seinem Gott, stärkte. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das bedeutet wohl, dass David sich erschrocken, kraftlos und hilflos, er hatte in sich keine Ressourcen mehr. Er sah keine Ressourcen mehr, um dieses Problem zu lösen. Aber er wandte sich in dieser Situation an Gott, um ihn um eine Lösung anflehte. Nur Gott konnte eine Lösung verschaffen. Und weil David auf Gott vertraute, gab ihm der Herr die Ruhe und die Gelassenheit, die er in dieser Situation brauchte. Um in dieser verzweifelten Situation richtig zu handeln, seine Mittel, seinen Verstand nicht zu verlieren. Gott gab ihm das alles, einen kühlen Kopf, konnte man sagen. David ließ den Herrn durch das Ephod befragen, durch wahrscheinlich Hurim und Thummim, und Gott offenbarte ihm, er solle doch die Amalekiter verfolgen. Ist nicht alles verloren, er soll hinterher gehen. Und schließlich lesen wir in dieser Geschichte, dass auf wunderbare Weise David alle Gefangenen befreien konnte. Ein echtes Wunder, weil David sich in dem Herrn stärkte. Er vertraute auf Gott. Er schaute nicht auf die Umstände. Er schaute auf Gott und auf seine unbegrenzte Macht. Komm zu Gott im Gebet. Komm zu Jesus im Gebet, wenn du in der Not bist, wenn du ihn brauchst. Zweitens, das Gebet ist von größter Bedeutung, wie wir in dem Lied "Welcher Freund ist unser Jesus?" wissen. Ein Lied, das uns auch einlädt, auch zu Jesus zu kommen, zu wissen, dass er ein Freund ist und dass wir etwas verpassen, wenn wir nicht zu ihm im Gebet kommen. Aber auch das Wort Gottes, die Bibel, das Wort Gottes, ist eine unerschöpfliche Quelle der Kraft. Es ist wirklich bedauerlich, dass viele Gläubige sich in sich selbst zurückziehen, wenn sie in der Not sind, wenn sie müde sind, statt von solchen Mitteln wie das Gebet oder das Wort Gottes Gebrauch zu machen, die Gott ihnen gegeben hat, als Segen. Der Psalm 19, Vers 8 sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Es heißt wörtlich auf Hebräisch, die Tora Jahwes macht wieder lebendig. Das Wort des Herrn macht wieder lebendig. Wenn du so müde bist, dass du fast tot bist, macht dich das Wort des Herrn wieder lebendig. Gib dir neues Leben. Und diesen Gedanken, dass das Wort des Herrn wieder beleben kann, finden wir auch bei David im Psalm 119, Vers 50, wo David sagt, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Oder im selben Psalm, Vers 92, wäre dein Gesetz, und wenn David hier vom Gesetz spricht, dann spricht er von dem Wort Gottes, von der Tora, von der ganzen Anweisung des Herrn. Nicht nur von das Gesetz, so wie wir es verstehen heute, die Gebote des Herrn, die Befehle des Herrn, sondern das Wort des Herrn. Psalm 119, Vers 92. Wäre dein Gesetz, wäre deine Tora nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Wie kann uns die Bibel so sehr beleben? Sie tut dies, indem sie unsere Trauer durch Freude ersetzt. Sie verwandelt unsere Müdigkeit, unsere Trauer in Freude. Sie beschreibt uns die wunderbaren Eigenschaften unseres Gottes. Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, wie Gott ist. Wir sehen, wir erkennen seinen Charakter, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Treue. Die Bibel informiert uns über seine liebevollen Absichten mit uns, über seinen Plan mit uns. Gott hat einen Plan mit der Welt, aber auch mit dir persönlich. Die Bibel erinnert uns an die Verheißungen Gottes. Die Bibel erinnert uns an sein Erlösungswerk in Jesus Christus und die Herrlichkeit, zu der er uns bestimmt hat in dem Geliebten. Das Wort Gottes ist lebendig, indem wir erleben, dass das, was Gott sagt, wahr ist, zuverlässig ist und sich in unserem Leben verwirklicht, wenn wir daran glauben. Deshalb glaube, was Gott in seinem Wort sagt. Es ist felsenfest, es ist zuverlässig. Es belebt die müde Seele. Es gibt neue Kraft, neue Freude. Das Gebet und das Wort Gottes, wichtige Gnadenmittel. Aber Gott hat uns auch etwas gegeben, was auch ein Segen ist und was wir oft unterschätzen. Wir haben gesehen, dass eine der Ursachen für körperliche oder seelische Müdigkeit der Stress des modernen Lebens und die Überforderung durch Arbeit ist für viele. Für viele kommt diese Müdigkeit nicht nur von dieser Arbeit, sondern auch von der Menge an Aktivitäten, die sie haben. Und das sogar am Sonntag. Viele Leute, viele Christen sind nicht nur müde, weil sie viel arbeiten, sondern weil sie zu viele Aktivitäten haben. Und das sogar am Sonntag. Es ist wichtig, diese Christen daran zu erinnern, dass Gott bei der Schöpfung die Woche in 6 Arbeitstagen und einen Ruhetag unterteilt hat. Der Schabbat ist keine Institution, die mit dem alten Bund entstanden ist, sondern das ist eine Schöpfungsordnung. Wir lesen, dass Gott, als er die Welt erschaffen hat, den 7. Tag als einen Tag der Ruhe vorgesehen hat. Nicht umsonst taucht der Schabbat in den 10 Geboten und nicht ganz besonders im Zeremonialgesetz. Es taucht in den 10 Geboten auf und wir müssen uns fragen, warum? Inwieweit ist der Schabbat ein Moralgesetz? Einer der Gründe, warum Gott das Volk Israel damals bestrafte und sie in die Deportation nach Babylon schickte, war, dass sie den Schabbat nicht gehalten haben. Es ist erstaunlich, welche Bedeutung Gott diesem Tag auf den Seiten der Heiligen Schrift beimisst und welche Segnungen er denen verspricht, die diesen Tag zu ihrer Freude machen. Wir verstehen auch den Sinn des Schabbat richtig. Es ist keine gesetzliche Pflicht. Es ist ein Segen. Es ist ein Tag, den Gott uns schenkt, den Sonntag, damit wir uns ausruhen können, damit wir ihm anbeten können, damit wir Zeit mit ihm verbringen können, damit wir Zeit mit unseren Brüdern und Schwestern verbringen können. Der Tag des Herrn, und das möchte ich sagen, ist nicht nur ein Tag, der für den Gottesdienst bestimmt ist, sondern auch ein Tag, den Gott uns schenkt, um körperliche Kraft zu tanken. Und was machen viele Christen heute? Sie verbringen den Sonntag nachmittags in vielen Aktivitäten und sind am Anfang der Woche noch müder als am Samstag. Im Moment beschäftigen wir uns im Rahmen der Bibelstunde mit dem Leben des Propheten Elia. Und am vergangenen Mittwoch haben wir gesehen, in welche Depression Elia gefallen war, nachdem er mit seinem Versuch, das Volk Israel zu seinem Gott zurückzuführen, gescheitert war. Und erfahren hatte, dass die Königin Isabel ihm nach dem Leben trachtete. Das brachte den Prophet Elia in eine tiefe Depression, die sich in extremer Müdigkeit ausdrückte. Elia fühlte sich so schwach, so müde, dass er sterben wollte. Und Gott musste ihn stärken. Und wie tat Gott das? Indem er seinen Bund erneuerte, das haben wir noch nicht gesehen, aber Gott hat den Prophet Elia zurück zum Berg Sinai, zum Berg Horeb geführt, da wo er sein Gesetz Mose und dem Volk Israel gegeben hatte, um dort eine neue Offenbarung zu geben. Aber doch zuvor, um Elia auf diese lange Reise und auf diese Erfahrung vorzubereiten, sandte Gott einen Engel, der Elia körperlich stärkte. Und es ist interessant zu sehen, wie Elia allein durch Schlaf und gute Nahrung wieder zu Kräften kam und bereit war für diese Begegnung mit Gott. Ich glaube, wir können daraus eine Lektion ziehen. Wenn wir Gott am Sonntag begegnen wollen, ich hoffe, das ist unsere Absicht, dass wir Gott am Sonntag begegnen wollen, dann müssen wir uns auch seelisch vorbereiten. Es geht nicht, dass wir in den Gottesdienst gehen mit vielen Ideen, viele Gedanken, viele Vorsätzen im Kopf haben. Begegnung mit Gott benötigt vorher Ruhe, Gelassenheit und geistige Vorbereitung. Gott hat uns Gebet, hat uns sein Wort, hat uns auch einen Ruhetag gegeben. Gott hat uns auch Geschwister gegeben. Er hat uns seine Gemeinde gegeben. Für uns Christen ist der Ruhetag ein Tag, an dem wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben wollen. Es ist unser Wunsch, es ist unsere Sehnsucht, diese Gemeinschaft zu genießen. So viele müde, ermattete Gläubigen versäumen die Versammlung, obwohl sie dort neue Kraft schöpfen konnten. Gott hat die Gemeinde als einen Ort gewollt, an dem wir uns gegenseitig ermutigen können. Und das gilt nicht nur für den Sonntag, sondern auch für die anderen Tage der Woche. Das Neue Testament versteht die Gemeinde nicht in erster Linie als ein Gebäude. Wenn wir an die Gemeinde denken, denken wir oft an einen Ort, wo wir uns versammeln, an ein Gebäude, an einen Saal. Aber die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Es ist ein geistlicher Leib, dessen Glieder sich gegenseitig helfen und ermutigen. Ich weiß, dass so zu leben für einige von uns besonders schwierig ist, aufgrund ihrer Arbeit, aufgrund ihrer Verpflichtungen. Aber es kostet nicht viel, ab und zu eine kleine Ermutigung an andere Geschwister zu schicken, anzurufen. Wir haben heutzutage sehr viele Mittel dafür. Es kostet uns nicht viel, ab und zu eine kleine Ermutigung an unsere Geschwister zu schicken. Es kostet nicht viel, auch zu fragen, brauchst du was? Kann ich dir helfen? Kann ich dich ermutigen? Paulus betont im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten. Das heißt auch, wenn einer müde ist, sollen wir auch seine Last tragen. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. So erfüllen wir den Willen Gottes, wenn wir die Lasten der anderen, der müden, ermatteten Seelen auch tragen. Ein letzter Gedanke in dieser Predigt, in dieser Botschaft. Im Markus-Evangelium lesen wir etwas sehr Interessantes im Kapitel 6. Dort am Anfang von Kapitel 6 lesen wir, dass Jesus seine Jünger aussendet, um das Reich Gottes zu predigen. Er sendet sie als Missionare. Und bei ihrer Rückkehr stellt er fest, wie körperlich angeschlagen sie sind, trotz der Freude, die sie haben. Sie sind begeistert. Sie haben so tolle Sachen erfahren. Aber sie sind, das erkennt Jesus, körperlich, trotz ihrer Freude, sehr angeschlagen. Und wir lesen, dass in diesem Zustand, in dieser Situation, trotzdem viele Menschen an dem Ort, wo sie waren, viele Menschen gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen, sich zu erholen. Und deshalb sagt Jesus in Markus Kapitel 6, Vers 31, kommt ihr allein abseits an einem einsamen Ort und ruht ein wenig. Manchmal müssen wir lernen, auch zu ruhen. Leider entdecken die Menschen den Ort, zu dem sie gehen, und strömen in Scharen dorthin. Bei ihrer Ankunft haben Jesus und seine Jünger daher keine Zeit, um sich auszuruhen. Das war ihre Absicht, ein bisschen zu ruhen. Aber sie haben keine Zeit dazu. Und erstaunlicherweise, Jesus hätte auch dieser Menge sagen können, okay, lass uns ein bisschen in Ruhe, bitte. Aber das ist nicht, was er tut. Jesus weist die Menge nicht zurück. Er erkennt, dass sie wie Schafen ohne Hirten sind. Er erkennt ihre geistlichen Bedürfnisse. Und er erkennt auch, dass Menschen Vorrang vor dem Wunsch der Jünger nach Ruhe haben. Und das ist eine wichtige Lehre für uns. Wir sollen auch erkennen, dass unsere körperlichen Bedürfnisse zwar legitim sind, aber nicht über den geistlichen Bedürfnissen stehen dürfen. Das gilt nicht nur für die anderen, das gilt auch für uns. Unsere geistlichen Bedürfnisse haben vor unseren körperlichen Bedürfnissen Vorrang. Sei also ein Jünger Jesu auch, sei und bleibe ein Jünger Jesu, auch wenn du müde bist. Wir haben in dieser Botschaft gelernt, dass Gott derjenige ist, der unsere Kräfte erneuern kann, wenn wir müde sind. Deshalb, wenn wir müde sind, sollten wir nicht an zu vielen Lösungen, zu vielen Heilsmittel denken, sondern vor allem in erster Linie an Gott. Er ist es, den wir in erster Linie brauchen, wenn es uns nicht gut geht. Wenn es uns nicht gut geht, brauchen wir in erster Linie Gott und nicht andere Dinge. Wahre Ruhe kommt daher vor allem über die geistliche Ruhe, in der wir von unseren Werken ruhen und uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Deshalb spricht auch der Hebräerbrief von einer Ruhe, in die wir einkehren sollten. Das ist eine geistliche Ruhe. Dort sollen wir von unseren Werken ruhen, von unseren Aktivitäten, aber auch von unseren Versuchen, auch Gott zu gefallen, vielleicht durch diese Aktivitäten. Und wir sollen uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Er ist unser Ruhepol. Seine Gerechtigkeit und seine Vergebung können unseren müden Seelen vollkommenen Frieden schenken. Deshalb kommt wahre Ruhe in erster Linie von der Gewissheit, dass wir in Frieden mit Gott sind durch unseren Herrn Jesus Christus. Das, was er für uns getan hat, gibt uns wahre Ruhe, auch körperliche Ruhe. Wir haben auch gesehen in dieser Predigt, wie Gott uns in seiner Gnade die Mittel gegeben hat, um neue Kraft zu schöpfen. Und wir sollen davon Gebrauch machen. Wir tun das, indem wir ihn im Gebet suchen, indem wir Gemeinschaft zu Jesus kommen, indem wir zu ihm kommen als derjenige, der uns Ruhe geben kann und uns erquicken kann. Er lädt uns dazu ein. Er erwartet, dass wir zu ihm kommen. Er gibt uns neue Kraft. Bei ihm können wir neue Kraft schöpfen. Indem wir das Wort Gottes lesen und ernst nehmen und uns die Verheißung dieses Wortes auch aneignen. Indem wir den Ruhetag halten. Wenn du das nicht bisher gemacht hast, versuch es. Und indem wir Gemeinschaft untereinander haben, indem wir uns gegenseitig ermutigen, indem wir gegenseitig unsere Lasten tragen. Lass uns diese Dinge treu praktizieren und wir werden über das Ergebnis erstaunt sein. Gott helfe uns dabei. Amen.